Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Heute zu Gast ist Mathilde Ramadier. Sie ist französische Schriftstellerin und hat mehrere Jahre in verschiedensten Berliner Startups gearbeitet. Anschließend hat sie ein Buch darüber geschrieben. Dieses Buch ist in Frankreich erschienen. Ich würde jetzt gerne den Titel sagen, aber mein Französisch reicht dafür einfach nicht. Deshalb findest du dieses Buch einfach in den Shownotes. Nichtsdestotrotz, ich habe mit ihr über das Thema Startup gesprochen. Sie hat eine ganz klare Meinung und ich freue mich auf diesen Podcast, weil er die Startup-Welt einfach mal aus einer anderen Perspektive zeigt. Wir reden über Bullshit-Jobs, wir reden über prekäre Arbeitsbedingungen, wir reden über eine Welt, die vielleicht sehr viel Glitzer und Schein propagiert, hinter den Kulissen es oftmals aber nicht so aussieht. Von daher wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem Podcast und ich würde sagen, Film ab.
Aber glaubst du, dass die Startup-Welt dann das wirklich so krass verändert? Weil ich meine, da kommen Menschen von ganz Europa rein, merken, sie können hier nicht leben, gehen wieder. Also diese Identitätssprünge, die wir haben, also sei es Cafés oder dass man auf einmal Englisch redet, das kommt und geht. Aber was spürst du da, dass die Startups?
Das bringt auch irgendwie so eine Art Wettbewerb also für die jungen Leute. Weil wir sind so viele junge Menschen hier auf der Suche nach einer Stelle. Also ich zum Beispiel nicht mehr, aber das war der Fall vor 6 Jahren. Und wir waren alle ein bisschen ähnlich, also aus Europa plus oder minus mit 2, 3 Fremdsprachen.
Gut ausgebildet auch irgendwie.
Ja, irgendwie ja, aber sehr oft in den gleichen Branchen, also Kommunikation,
ja, Marketing,
Kunst, Marketing, ja. Werbung, bla bla bla, ja. Bullshit-Jobs. Und natürlich, denke ich, haben die Entwickler, also die richtigen Geeks, nicht diese Probleme, einen guten Job zu finden. Aber wir waren zu viel und zu viel. Ja, gleich Alter, gleiche Diploms.
Wie alt warst du damals?
Ich war 23.
23,
ja. Ich wollte in der Zeit noch eine Doktorarbeit machen an der Philosophie. Aber es gab für mich in der Zeit leider keine Möglichkeit, so ein Stipendium zu kriegen. Es ist in Frankreich sehr schwer für Literatur oder Philosophie, so ein Stipendium für eine Doktorarbeit zu kriegen.
Ja, für Wirtschaft wäre einfacher.
Genau. Genau. Ganz bestimmt.
Da hat ja jemand was vor.
Ja.
Ne?
Und ich habe kurz überlegt, okay, muss ich trotzdem die Doktorarbeit machen und parallel so kellnern oder ein bisschen als Grafikerin zu arbeiten, weil ich früher Grafikdesign studiert habe. Aber in Berlin, das war eine Dschungel für, also zum Beispiel für Grafikdesigner. Es gab in der Zeit, ich denke, das hat sich nicht gut geändert, aber in der Zeit waren wir so schon 1 Million, 1 Million Grafikdesigner, weil es so hip war, dieser Beruf. Und es war deswegen unmöglich, gutes Geld zu verdienen, weil du musstest immer so attraktive Preise anbieten und immer niedrigen. Und
freiberuflich oder angestellt?
Ja, freiberuflich.
Was hat man da so pro Stunde bekommen?
Ich kann mir nicht mehr erinnern, aber als Beispiel für eine qualifizierte Arbeit habe ich für Startups für 10 Euro die Stunde als Übersetzerin gearbeitet.
Wow.
Normalerweise übersetzen ist also ziemlich schwer und du brauchst dafür so ein Diplom.
Also ich habe gerade ein Angebot eingeholt für eine Übersetzungsdienstleistung und das waren glaube ich 80 Euro die Stunde. Das nimmt das Unternehmen. Ne? Und dann wird natürlich dann jemand, der das macht, wird dann entlohnt, aber wenn jetzt derjenige oder diejenige nur 10 Euro davon bekommt, das glaube ich nicht. Also ich hoffe, dass die Person, die es übersetzt, mehr bekommt.
Ja, ich hoffe, ich denke auch.
Ja.
Aber ja, als Grafikdesignerin weiß ich nicht mehr, aber ich habe andere Beispiele für niedrige Lohnen, die ich in Startups bekommen habe. Ich war zum Beispiel in 2013 als Country Manager France angestellt. Das klingt schön.
Ja, Country Manager
France.
France.
Für Frankreich.
Okay.
Und ich war für Frankreich verantwortlich, kurz gesagt. Und ich habe in der Zeit für 4 Tage die Woche 960 Euro brutto verdient.
Ja, okay, das ist jetzt nicht so viel.
Nein. Und das war in 2013, also das war nur noch vor dem Mindestlohn in Deutschland. Und ich hatte viele Kollegen in dieser Startup, also wir waren so zu 20 vielleicht, 15, 20. Und wir haben immer alle das Gleiche verdient. Und niemand hat sich empört. Also
alle haben gesagt, das ist okay.
Ja, also okay nicht, aber niemand hat was nachgefragt.
Ja, okay, und, weil wenn du was sagst, wäre es ja wahrscheinlich so gewesen, dass sie sagen, ja komm, dann geh, dann holen wir den nächsten, dann macht's
ja,
auch.
Oder einfach so, ey, du weißt, wir sind keine Bank oder wir sind kein Konzern und wir sind nur eine kleine, arme Startup und wir leider können wir dir nicht mehr bezahlen.
Ist das zu einfach, das zu sagen?
Oh, ich denke, sie sind gut trainiert.
Sie haben Schulungen gehabt.
Genau, wahrscheinlich. Also nicht um gute Managers zu sein, aber ja, um also für gute Kommunikation schon. Und natürlich kann ich auch verstehen, es ist schwierig, eine Firma zu gründen. Es gibt viele Schwierigkeiten und ich habe selber keine Firma. Ich bin aber heute selbstständig und das ist auch manchmal schwierig. Ich weiß nie, ob mein nächstes Buch so sich gut verkaufen wird oder nicht. Dafür habe ich keine Ahnung und ich kann auch nicht sagen, wo ich in einem Jahr sein wird. Aber ich bin nur für mich verantwortlich.
Und genau, genau,
ja. In den Startups, wo ich gearbeitet habe, hatte ich immer das Gefühl, dass die Chefs nie verantwortlich für die Mitarbeiter waren. Die hatten keine Ahnung, es war für sie egal. Es war ihnen egal, was mit uns das nächste Jahr passiert. Und ich habe auch ein paar Beispiele von Startups, wo wir nur zu 10 oder zu 20 waren und der CEO kannte unseren Namen nicht. Also das nach 2 Monaten.
Das ist nicht gut.
Nee, das ist blöd.
Aber woran liegt das? Haben die, weil ich kann mir vorstellen, also wir haben ja eben schon drüber gesprochen, ich habe ganz kurz mal in der Startup-Welt gearbeitet, da aber auch mit einem Freund, das heißt, den kannte ich vorher, seinen Geschäftspartner jetzt nicht, aber das war für mich ein 9-monatiges Gastspiel. Ich habe in dieser Zeit aber auch erkannt, dass ich nie wieder was mit dieser Welt zu tun haben möchte, in der Form, dass ich sage, ich lasse mich irgendwo da anstellen und mache die und die Sachen. Also das, ich habe die gleichen Geschichten gehört, auch auf irgendwelchen Partys, dass da, hey, wir machen dies und also da waren natürlich sehr viele Geschichten im Raum, die Leute anziehen, die Leute glauben und dann arbeitet man vielleicht auch für die Hälfte, als das man vielleicht woanders bekommen würde. Und ich kann mir vorstellen, wenn da jetzt ein CEO ist, der 10 Mitarbeiter hat und der die Namen nicht kennt, dann sind ihm die Menschen wirklich egal. Und das ist doch die Frage, was ist das für einer? Will der möglichst schnell einen Exit machen? Will der möglichst schnell reich werden? Oder möchte der langfristig was aufbauen? Und ich denke, wenn jemand nachhaltig Unternehmer sein will, das ist mein Verständnis von Unternehmertum, dann möchte ich doch mit den Menschen was machen. Hast du das Gefühl, dass es überhaupt um Menschen ging in deinen Jobs?
Ich denke, es geht viel an Glauben in der Startup-Branche. Es ist eine Welt von Mythen. Man redet von Unicorns, also ein Einhörnchen.
Ja, Einhörner, ja, genau.
Einhörner.
Ja. Das eine Milliarde
genau.
Unternehmen, genau.
Ja.
Ne?
Man redet von Heroes, also von Helden. Du guckst einfach an, also Jobanzeigen an und du siehst, ja, wir sind eine junge Firma, wir suchen einen Held, Die sagen nie, wir suchen einen Mitarbeiter.
Okay, das ist, und dann lese ich das, ah, ich bin auch ein Held, da bewerbe ich mich jetzt dann. Ja, klar. Das
ja. Also ja, Unicorns, Heroes, Business Angels. Mhm. Also es gibt viele in dem Vokabel selbst viele Sachen, die einfach nicht existieren. Und das finde ich als, also aus einer philosophischen Perspektive interessant. Mhm. Also theoretisch ja, geht es an Menschen, aber ich denke, es geht an Glauben, Mythen, Hoffnung.
Hoffnung, ja.
Hoffnung,
ja,
sorry.
Ja.
Und alles ist sehr kurzfristig. Die Zeit ist nie lang in einer Startup. Also man denkt viel nach für den Monat oder für die Woche. Mhm. Also das ist eine, man könnte sagen, ja, das ist cool, das ist eine Art Carpe Diem. Man denkt nicht an die Zukunft,
ja,
und man
genießt
nur heute. Aber eigentlich, das bedeutet auch viel Unsicherheit für die Mitarbeiter. Und ja, man baut nicht etwas langfristig zusammen. Das fand ich traurig, ja.
Aber passt das nicht auch ein Stück weit in den heutigen Zeitgeist? Also, dass wir sagen, wir leben einfach so, wir wollen uns nicht binden, so privat, wir sehen es in Beziehungen. Mhm. Menschen haben ein halbes Jahr eine Beziehung, dann wieder und wieder. Und das ist jetzt auch im Berufsleben so. Und arbeite ich mal ein halbes Jahr da, dann da, dann da, dann da. Meinst du, das ist so?
Ja, ich denke, das ist auch eine Frage, beide eine Frage der Epoche und eine Frage der Generation. Das hat viel mit Internet zu tun.
Ja. Ja.
In meinem Buch habe ich geschrieben, in einer Startup zu arbeiten bedeutet nicht nur für eine Startup zu arbeiten, es bedeutet Startup denken, Startup essen, Startup leben, Startup fahren, Startup wohnen, Startup lieben, Startup Sex haben und so weiter.
Alles also, Startup.
Es ist eine sehr komplette Kultur, eine also ich mag es nicht zu sagen, das ist eine Philosophie. Es tut mir ein bisschen weh, aber das ist eine Kultur auf jeden Fall und das ist sehr globalisiert, ja.
Jetzt. Glaubst du, dass das so eine abgeschottete Kultur ist?
Was bedeutet?
Also abgeschottet ist, man ist unter sich und man guckt nicht nach links und rechts.
Ja.
Und lässt die anderen nicht ran.
Ja, okay. Ja, auf jeden Fall. Ja, als ich in 2015 in einer Startup gearbeitet habe, es gab regelmäßig Veranstaltungen. Mhm. Und es war immer in Bars oder in Orte, die etwas mit der Startup-Branche zu tun hatten. Also das war zum Beispiel nie in einer Punk-Bar in Kreuzberg oder in einer Kneipe oder draußen auf Tempelhofer Feld oder, aber das war immer in, ja, Schickimicki, Mitte-Bars oder in Café, wo man auch regelmäßig so Startup-Talks finden kann. Also das ist ja eine ziemlich enge Welt, wo alle sich kennen. Mhm. Und es ist auch deswegen nicht sehr offen, finde ich. Ich weiß nicht genau, wie es ist in Deutschland mit dem Studium, aber in Paris, also in Frankreich, für die Startup-Welt ist es wichtig, trotzdem noch wichtig, also die Schule, wo du studierst hast. Und dafür sind die sogenannten Hochschulen, also die Elite-Schulen, die Grandes Écoles, sehr wichtig.
In Deutschland auch, ja.
Ja?
Ja, ja. Wir haben ja so ein paar BWL-Kaderschmieden.
Aha, okay.
Und da wird schon geguckt. Ich weiß noch, als mir jemand gesagt hat, da haben wir auch mal über das Gehalt geredet und der hatte Personalverantwortung. Und da habe ich mit ihm diskutiert, habe gesagt, ja, ihr zahlt zu wenig Gehalt. Und dann hat er gesagt, ja und? Also wenn ich die Top-Leute von diesen Elite-BWL-Unis halbtags oder Vollzeit, ein halbes Jahr Praktikum für ein paar hundert Euro bekomme, dann ist das der neue Standard.
Mhm.
Wichtig war, dass die von dieser Elite-Uni kommen.
Mhm.
Also man will die Besten der Besten, konkurriert mit natürlich namhaften Firmen, die dann auf einmal 50, 60, 70, 80.000 Einstiegsgehalt zahlen können. Das kann man nicht, also bietet man halt das andere, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Das komplette Ökosystem.
Aha.
Aber es ist schon wichtig, ja.
Ja, ich frage mich auch, ob, also wenn kleine Kinder in Grundschule auch bald sagen werden, wenn man sie fragt, oh, was möchtest du später machen, wenn sie sagen, oh, ich will Mark Zuckerberg sein.
Ja, ja, genau. Ja.
Also vielleicht gibt es schon solche
Kinder. Ich will in einem Startup arbeiten.
Genau.
Ja,
genau. Das ist nicht mehr, ich will Fußballer oder Feuermann oder, sondern ja, ich will Steve Jobs werden.
Das Gute daran ist ja, dass vielleicht immer mehr Kinder sagen, ich möchte Unternehmer werden. Also da haben wir in Deutschland ein riesiges Problem, ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist, dass wir eine Kultur hatten über Jahre, wo man gesagt hat, ich lass mich lieber anstellen, weil dann kriege ich meine 50.000, 60.000 Einstiegsgehalt und habe hier 9-to-5, ein schönes Leben. Oder ich bin Beamter, also wir sind ja auch die Generation, das Land gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen Beamte werden. Mhm. So, ne? Und da hat man immer kritisiert, dass es zu wenig Unternehmer gibt. Die Start-up-Welt ist ja nun genau das. Da wird gesagt, da
entstehen Extreme.
Ja, genau. Aber ist es ein Extrem oder ist es nicht der nächste Schritt? Weil,
der nächste Zyklus.
Ja, genau, weil Startup heißt ja auch Innovation. Mhm. Glaubst du, dass Startups innovativ waren?
Nicht immer. Also manche sind sehr innovativ und haben ja die Welt verändert für das Beste oder das Schlechte. Aber, wenn ich zum Beispiel Lieferando, Deliveroo, Foodora, was auch immer, Take It Easy sehe, ich frage mich, was innovativ ist. Also Essen zu liefern und dafür Sklaven zu benutzen, die für 5 Euro fahren müssen auf eigenen Kosten, egal ob es regnet oder schneit. Also das finde ich nicht innovativ, auch nicht revolutionär, auch nicht fair. Und ich freue mich zu sehen, dass die Fahrer, also die Liefer.
Ja, die Lieferanten, ja,
die
genau.
Lieferanten, die sich organisieren, mit Betriebsrat, Gewerkschaft dort, und so weiter, um sich zu empören und protestieren.
Genau, es ist gerade eine Bewegung, die gerade entsteht, ne, die auch, auch sehr wichtig ist, vor allem wenn man mal
europaweit.
Europaweit, genau, weil man ja auch sieht, es sind, du nennst es Sklaven und das ist vielleicht genau das richtige Wort. Es gibt Menschen, die fahren für sehr wenig Geld die Dinge von A nach B und es ist natürlich eine Elite an Mensch, die das Ganze überhaupt wahrnehmen kann, weil auch ein Foodora-Essen kostet ja etwas, plus 2,50 € oder was es kostet extra. Das heißt, das kann sich auch nicht jeder leisten. Das heißt, hier haben wir auch wieder die Schere, die ganz weit aufgeht. Mhm. Und bei innovativ, glaube ich, für mich ist es auch keine Innovation. Es ist aber innovativ für Investoren.
Ja.
Weil man bekommt jetzt eine Möglichkeit, an einem Markt mitzuverdienen, was vorher unmöglich war. Beziehungsweise was nur möglich war, wenn man die Restaurants hatte. Beziehungsweise wenn man da ganz viel Geld investiert und sagt, wir bauen eine Kette auf oder so. Ne? Wenn ich Vapiano bin, dann habe ich einen großen Teil des Food-Marktes. Mhm. Aber Lieferando ermöglicht ja Investoren am gesamten Food-Markt, Geld zu verdienen, ohne auch nur Teil des Ganzen zu sein. Mhm. Und das ist das Innovative. Rein volkswirtschaftlich gesehen ist es aber nicht innovativ, sondern es ist vielleicht sogar, wie du sagst, dann der Impuls, dass die Schere noch weiter aufgeht.
Ja. Und wenn wir zurück zum Thema Gentrifizierung gehen wollen, das ist so eine Katastrophe für eine Stadt auch. Also diese so prekäre Bedingungen anbieten zu dürfen. Also es gibt theoretisch ja einen Mindestlohn in Deutschland seit 3 Jahren jetzt, aber es ist noch sehr einfach, es zu vermeiden. Ne?
Ja.
Letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich arbeitete noch nicht mehr für Startups, aber ich habe von einer Startup ein Jobangebot empfangen, um als Übersetzerin zu arbeiten. Und der Gehalt war nicht pro Stunde, sondern pro Wort. Also man kalkuliert die Übersetzungen normalerweise pro Normseite, also in der professionellen Branche. Aber in der Startup-Branche, also das war pro Wort. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger zu kalkulieren, zu rechnen, was kann ich damit verdienen? Und ich erinnere mich, es war 2 Cent pro Wort bezahlt. Wow. Und wenn man so schnell übersetzen kann, also das heißt 1000 Wörter pro Stunde, es sind so 5 Euro wow. Die Stunde. Und auch als selbstständig, also als Freelance, das heißt
sich selber versichern, ja. Selber krankenversichern,
also die Rente kannst du vergessen.
Ja, ja.
Dann, das ist auch eine Frage, wer wird die Renten zahlen in Deutschland, wenn so viele junge Leute jetzt zurzeit nur selbstständige Verträge kriegen oder Praktika-Verträgen und nicht für die Rente zahlen. Ich frage mich.
Das fragen sich auch viele Junge.
Ja.
Und ich spüre dann immer in der Diskussion, dass alle sagen, da schließe ich mich auch nicht aus, ja, ich kriege ja nachher eh keine Rente.
Ja.
Dann interessiert mich das nicht.
Ja.
Weil das ist ja falsch. Also zu sagen, ich kriege keine Rente, das kann ja ein Glaubenssatz sein.
Daran oder kann man werde mit 27 sterben, wie alle anderen.
Ja, genau, so kurz vor der Rente. Das sind die 105 werden, eine prekär bis 105. Dann, aber das spüre ich schon, dass einige das sagen und dann wirklich, ja, ich glaube da nicht dran, dass es nachher noch Rente gibt.
Hm.
Also muss mich das jetzt auch nicht interessieren. Und dann fragst du, ja, aber wenn es das nachher nicht mehr gibt, wie willst denn du dann im Alter leben?
Mhm.
Ja, da habe ich mir auch keine Gedanken drüber gemacht.
Ja.
Also man schiebt das Problem auf und guckt dann, also ich habe jetzt gerade einen Bekannten, der hatte den Fall mit Mitte 40, hat da jetzt mal auf das Problem geguckt und hat gemerkt, oh je, ich habe da nie was gemacht, ich krieg nichts von staatlicher Seite, weil ich immer das umschifft habe, ich habe nie in die gesetzliche Rentenkasse eingezahlt, habe aber auch privat nichts gemacht.
Mhm.
Und diese 20 Jahre aufzuholen, das ist halt brutal. Das ist auch nicht möglich.
Mhm.
Und
Was macht er dann?
Ja, der ist jetzt ziemlich verzweifelt und versucht jetzt Wege zu finden, wie er ganz schnell ganz viel Geld machen kann.
Mhm.
Das ist dann so eine Kompensationshandlung vielleicht. Und dann handelt man auch nicht unternehmerisch langfristig, sondern einfach, das ist dann so ein bisschen Exit, ne? Ich brauche jetzt schnell Geld und dann. Ja, weiß ich nicht.
Aber wenn er in einer Startup arbeitet, wird er nie alt werden.
Okay, ja.
Also das ist in den Startups, wo ich war, wie sagt man, der Mittelalter? Der
ja.
So 27 Jahre alt. Und ich habe nie Kollegen, die über 40 waren. Nie.
Wow.
Auch bei CEOs, die Investoren kannte ich nicht, aber ja.
Warum? Weil die Leute mit irgendwann verstehen, wow, das ist Quatsch hier und sie gehen dann freiwillig oder weil man die Leute nicht will? Was glaubst du?
Beides.
Beides, okay.
Ja.
Also okay, sie verstehen es und sobald man merkt, der versteht es, weg.
Ja, weil in einer Startup bist du schon mit 30 Senior. Also.
Okay, ja. Ja,
ja. Ja, beides. Das ist so eine Kultur, eine Gesellschaft, wo es wichtig ist, jung zu bleiben.
Mhm.
Es ist außer Frage, so altmodisch oder einfach alt zu werden. Ja.
Wären wir also schon zu alt dafür?
Ich bin seit Dezember 30.
Ja, ich seit August.
Ich denke ja.
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 Okay, dann guck mal, was wollen die alten Herren und Damen hier?
Ja, ich denke, wir sollten früher angefangen hätten und deswegen so schon eine große Karriere in Startups haben. Aber ja, was sicher ist, das ist keine Welt für mich.
Okay, ja. Gab es positive Seiten an der Welt, die du gesehen hast?
Ja, natürlich. Ich habe natürlich nichts dagegen, in schönen Open Spaces zu arbeiten oder gutes Essen zu haben. Es ist natürlich schön, so besser Arbeitsbedingungen zu suchen. Aber ich mag es nicht, in einem Mythos zu leben. Also die Leute, die ich kennengelernt hatte, meine Kollegen, die haben fast alle daran geglaubt.
Mhm.
Und ich frage mich, warum es nicht mehr Skepticism, also skeptisch.
Skeptisch, ja.
Skeptisch, kritisch. Kritische sein. Leute ja. Gibt. Also in Frankreich haben wir jetzt so einen Präsident, der will, dass Frankreich ein Startup Nation wird. Mhm. Und ich finde das schon.
Er selber krass. Ist ja auch ein Startup.
Genau. Würde man sagen. Ja, das schon, ja. Aber ich finde das sehr problematisch, so eine Gesellschaft, eine ganze Gesellschaft zu einer Firma zu vergleichen. Also das ist schon eine politische Partei könnte so wie eine Firma gesehen wird. Aber die Leute, eine Gesellschaft, das ist keine Firma. Ja. Es geht nicht um Profit oder Innovation oder schnell gehen, besser verdienen. Und natürlich ist es auch nicht überraschend zu sehen jetzt, dass für diese Regierung und für Macron nur die Winners wichtig sind. Mhm. Also und er ist natürlich nicht wie Sarkozy, der sagte in der Zeit, arbeiten mehr, um mehr zu verdienen. Das war Sarkozys Motto. Mhm. Und beide Regierungen sind jetzt sehr, also die sind nicht ähnlich, aber trotzdem finde ich dieses Motto, also du musst mehr arbeiten, stärker arbeiten, um mehr zu verdienen, weil das Geld ist das Ziel. Also das finde ich noch sehr...
Der volle Fokus darauf, ja, genau, ja.
Ja, erfolgreich sein bedeutet so Geld machen. Und ich finde das noch sehr effektiv, sehr präsent in Frankreich. Und also für junge Leute in Großstädten. Und ja.
Ich finde das interessant, weil ich habe das Gefühl, dass es in Deutschland immer so diesen Kampf gibt. Also die Start-up-Welt kritisiert so den Mittelstand oder die Konzerne und oh, die sind so langsam, so groß, so schwerfällig, wenig innovativ. Und dann höre ich manchmal aus der alten Welt dann so, ach, die in Berlin. So, ne? Also die sollen doch erstmal Gewinne machen und überhaupt was aufbauen und so.
Erwachsene sein.
Ja, genau. Das ist schwierig, wenn man nur 27-Jährige und drunter da hat. Ne? Das ist, ne? Und das finde ich interessant, weil es gibt so eine Art Grabenkampf. Die einen stehen hier, die anderen stehen da. Und ich selbst tendiere natürlich, ich finde das klasse, was die Startup-Welt, also die Innovationen zumindest, die finde ich ganz klasse, die dort entstehen. Ich finde auch das, was die vorangebracht haben an neue Arbeitswelten etc. pp. Da gibt es sehr tolle Beispiele. Und dann bin ich aber auch ein ganz großer Fan vom Mittelstand, der einfach es schafft, zig Millionen Menschen einzustellen, zu beschäftigen und am Leben und laufen zu halten. Mhm. Und da ist ganz viel Substanz, ganz viel Erfahrung, ganz viel Nachhaltigkeit. Und ich glaube, dass es nicht A oder B ist oder entweder oder, sondern ich glaube, dass das zusammenwachsen muss. Mhm. Also ich glaube, dass sowohl die Startup-Welt von der alten Welt lernen kann und die klassische Industrie, der Mittelstand, all das, was wir Tolles haben, dass die auch offen sein müssen für das Neue. Mhm. Und das passt ganz gut, weil wir haben eine Frage bei Twitter bekommen, dass ich frage ja immer gerne, ob jemand Interesse hat an dem, was wir hier machen. Und da hat die Theresa Hö, die hat eine Frage bei Twitter gestellt. Die hat nämlich gesagt, wir sollen mal diskutieren, welche Konzepte oder Einstellungen und Werte von Startups können unserer Meinung nach auch in größeren Konzernen erfolgreich sein oder zumindest positiv beeinflussen. Mhm.
Ja, ich denke, die beiden Welten sollen auseinander lernen. Und ich wurde letztes Jahr, als mein Buch rauskam, wurde ich von großen Konzernen in Frankreich kontaktiert.
Wirklich, ja.
Um zu kommen und mit Managers und oder Mitarbeiter zu reden, zu sagen, wie meine Erfahrungen waren in Startups, wofür es schlecht war, wofür es gut war, um neue Ideen zu bringen. Ich habe danach auch ein paar Entrepreneurs kennengelernt und ich denke, dass die große alte Firmen sich inspirieren lassen von der Startup-Kultur.
Also es geschieht schon.
Ja, es geschieht schon, ganz sicher. Es gibt schon Workshops und Ich habe gehört zum Beispiel von EADS in Frankreich, also die große Firma, die Airbus hat. Die wollen auch sich inspirieren lassen von Startups und machen schon Workshops und Ausbildungen. Aber für die Startups denke ich, also die wollen so stark die alte Welt, wie sagt man, vergraben.
Oder bekämpfen oder
abschaffen.
Ja, abschaffen.
Das ist fast eine Obsession, sagt man. Das ist ein echtes Motto. Ja, wir sind die neue Welt. Wir haben nichts mehr zu tun mit den alten Welt. Ja, Bei uns gibt es keine Hierarchie mehr. Wir sind flexibel. Also wir haben flexibel Stunden. Das heißt aber in der Realität, dass du mehrere Überstunden machst, die gar nichts bezahlt sind.
Genau.
Aber auf dem Papier, das ist Freiheit.
Ja, genau.
Also das ist auch eine ganz neoliberale...
Geh, wann du willst, aber erst nach 21 Uhr.
Genau. Und wenn du um 5 in der Nachmittag gehst, fragen dich deine Kollegen, gehst du zum Lunch oder
was? Ja, genau. Dann ist der halbe Tag ja erst vorbei. Genau. Ja.
Also das ist... wir haben in Frankreich einen Soziolog, der Pierre Bourdieu heißt und hat viel über die Arbeitswelt gearbeitet, aber schon vor 20 Jahren her. Mhm. Also das war vor der Startup-Welt, aber er hatte schon bemerkt, wie die neoliberale Welt die Wörter benutzt, also den Vokabel und wie es ganz pervers ist. Also er hatte zum Beispiel schon gut analysiert, wie das Wort Freiheit etwas mit Prekarität zu tun hat. Also wenn die Arbeitgeber sagen, ja, bei uns bist du frei, das bedeutet meistens, bei uns wirst du prekär.
Ja, okay. Ja.
Und das habe ich sehr oft bemerkt heute.
Weil alles hat seinen Preis. Und willst du Freiheit, musst du halt die Sicherheit aufgeben.
Das ist halt als Notiz geschrieben. Ne?
Ja.
Weil ich
würde noch mal so ein Stück weit zu der Frage, welche Konzepte oder Einstellungen von Startups können größere Konzerne erfolgreich umsetzen oder zumindest Impulse geben. Und ich glaube, dass das Thema Freiheit in Konzernen, um bei dem Thema zu bleiben, mehr angewandt werden dürfte.
Mhm.
Und Konzerne können sich auch leisten, das Prekäre dann wegzulassen.
Natürlich.
Weil sie ja sehr viel Geld haben.
Ja, ja.
Im besten Falle. Ne? Und ich glaube, dass in einem Konzern, wo wir sehr hierarchische Strukturen haben, vielleicht auch manchmal diese bisschen Auflösung bräuchten. Mhm. Und es zumindest für die Mitarbeiter Freiheitsräume geben muss, um überhaupt in der heutigen Welt reagieren zu können.
Ja, innovativ zu sein,
um neue Ideen zu bringen. Genau, und auf Kleinigkeiten draußen sich anzupassen, weil es ist ja so ein großer Konzern, da gehen Entscheidungen von oben nach unten, manchmal auch erst ab der Abteilungsleiterebene, aber auch da wird ja wieder quer diskutiert, wieder in irgendwelchen Meetings. Wenn man mal schaut, in wie vielen Meetings so ein klassischer Manager sitzt, das ist absurd viel. Da wird auch nichts mehr bewegt, sondern einfach nur sich abgesichert. Ne? Also das ist zumindest das, was ich oft höre. Und da glaube ich, ne, da könnte als Beispiel der Konzern von der Startup-Welt lernen, dass man den Mitarbeitern mehr Freiheiten gibt.
Mhm.
So, gleichzeitig muss man dann daraus lernen, wie du sagst, die Leute nicht in diese prekären Arbeitsverhältnisse zu schicken.
Ja, ich bin natürlich dafür, dass man sich von der Hierarchie, denn der klassischen Hierarchie in der Firma distanziert. Die Frage ist nur, wie genau. Also ich bin selber keine Managerin. Was ich aber gesehen habe, und das hat noch etwas mit dem Vokabel zu tun, es gibt keine Hierarchie in der Startup, aber dafür sind wir alle Manager. Wir sind alle Manager von etwas. Ich war zum Beispiel Country Manager, habe ich erzählt, für 900 Euro brutto.
Ja, das ist kein Managergehalt.
Nein. Und ich hatte kein Team dabei. Also ich war
also was hast du gemanagt?
Meine Excel-Tabelle.
Ach so, okay.
Ja, das ist schon was.
Okay, Country Excel Manager.
Ja. Genau. Ja, also ich würde gerne, dass die beide Welten besser kommunizieren können, aber dafür müssen, also muss mindestens die Kommunikation von der Startup-Welt so fairer sein, und echt transparenter. Es gibt auch zum Beispiel auf die Jobanzeigen nie eine, wie sagt man, nie den Gehalt, also der Gehalt steht nie in Jobanzeigen.
Ja.
Es ist auch sehr schwierig, es zu dazu zu fragen, zum ersten Jobinterview.
Ja.
Und nochmal zum Thema Freiheit. Ich habe manchmal gefragt, am Ende des Interviews, ja, aber geht es um eine Festanstellung oder ist es ein selbstständiger Vertrag? Und einmal hat mir ein Manager geantwortet, warum fragst du das überhaupt? Das ist egal, oder? Also das bedeutet vielleicht, dass du dich unsicher fühlst und dass Nein. du nicht engagieren willst, ja. Und
Nein, das ist ein elementarer Bestandteil dessen, ob ja. ich hier ja. wie anfange.
Genau, das ist, ja. Nee, das war für sie, ich war einfach boring. Also ich war ja, einfach ja. so zu, ja, mir fehlen die Wörter, aber zu boring, altmodisch, ja.
Wow. Okay, also halten wir fest, also die Startup-Welt hat ganz viele negative Punkte, ne? Die hast du angesprochen. Das ist auch wichtig, dass darüber diskutiert wird, weil wenn jetzt Angela Merkel jetzt hier in Deutschland auch ausruft, wir sind die neue Startup-Nation, dann müssen wir uns überlegen, wie das Ganze funktioniert. Und ja, ich würde sagen, wir machen jetzt einmal kurz die Tür auf.
Ja,
auf jeden Fall. Alles gut.
Sorry, sie hat kurz.
Ja, nein, alles gut. Ja, alles gut. Ja, aber es okay, wir können jetzt schon aufhören. Alles gut, ich kann da. Ja, okay, ja. Okay. Ja, ist okay. Genau, genau, dann mache ich nochmal die Zusammenfassung. Genau, dann können wir da. Ja, so genau. Ja, es ist verwirrend mit dem Teil. Ich verstehe das auch nicht. Es ist irgendwie so, weil hier hinten, man denkt eigentlich hier oben, ja, aber dann ist das hier irgendwo.
Genau, ne? Das sieht nicht mehr wie ein Kopfhörer.
Special Technology. Genau. Das heißt, wir können festhalten, die Startups haben so ganz viele Dinge, die nicht gut sind. Und das ist wichtig, dass du es angesprochen hast, weil ne, es wäre, also ich bekomme jetzt Angst, wenn Angela Merkel morgen sagt, Deutschland ist die neue Startup-Nation und wir wollen diese Kultur auf uns beziehen. Das heißt, wir verdienen alle bald kein Geld mehr.
Und sie wird ein Hoodie tragen.
Ja, ein Hoodie, genau. Die Hand wird sie noch weiterhin so halten, aber mit einem Hoodie. Man erkennt erstmal nicht, wer es ist und dann, ach ja, das ist ja die Merkel. Aber diese Kultur, und das ist ja das Tolle, was du gemacht hast. Du hast den Finger in die Wunde gelegt und jetzt diskutieren wir darüber. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir überlegen, wie wollen wir in Zukunft arbeiten, wie wollen wir in Zukunft eine Gesellschaft gestalten, dann müssen wir die Fragen klären. Dann müssen wir uns überlegen, was ist denn mit den Leuten, die uns das Essen nach Hause bringen, wenn es draußen schneit und die mit einem kaputten Fahrrad und der hat sich schon dreimal hingelegt und kommt trotzdem mit einem verstauchten Arm da an. Das sind Dinge, die man diskutieren muss und ich finde es wichtig, dass du genau da die Finger in die Wunde legst. Nichtsdestotrotz, glaube ich, brauchen wir Menschen wie dich, die die Finger in die Wunde legen und dann brauchen wir genau aus diesem Grund Menschen, die wieder versuchen, das zu schlichten und neue Wege zu finden.
Ja.
Und,
ich sag nicht, Startups sind keine Lösung. Ich sag nur, Startups, wie sie jetzt in der Mehrheit sind und sich vorstellen, sind keine Lösung.
Also, ja, ja.
Man muss auch daran denken, dass es auch Leute gibt, die nicht daran profitieren können, die nicht damit erfolgreich werden. Also es gibt auch kleine Hände, petite main, also kleine Hände, kleine Leute, die mit Startup, mit der Startup-Branche noch ärmer, noch prekärer werden. Und ich will nicht die Freude kaputt machen.
Nein, das tust du nicht, das tust du nicht.
Aber einfach sagen, Vorsicht, es ist nicht alles rosa und es ist noch Zeit, vielleicht etwas zu ändern.
Auf jeden Fall. Und ich nehme für mich jetzt ganz speziell mit, dass die soziale Marktwirtschaft, die wir haben, das ist eine riesige Errungenschaft, dass wir hier alle füreinander arbeiten. Jeder drückt ein bisschen was ab und jemand, genau, dem es gerade ein bisschen schlechter geht, dem wird geholfen. Und es ist eine riesige Leistung einer Gesellschaft, sowas zu haben. Und für mich ist Unternehmertum genau dafür da, um der Gesellschaft was zurückzugeben. Das ist auch das Kerngeschäft der Wirtschaft, also Handel, ne? Lösungen anbieten, Probleme lösen, Bedürfnisse befriedigen und nicht künstlich Bedürfnisse erzeugen oder mit Mythologien arbeiten, sondern wirklich zu sagen, hey, wie bringen wir eine Gesellschaft voran? Und das gehört auch, und das finde ich, ist das Tolle zum Beispiel im Mittelstand von diesen vielen Hidden Champions, diese Weltmarktführer im Schwabenländle oder egal wo, die sagen, wir haben 1200 Mitarbeiter und ich kenne jeden beim Namen und ich werde niemanden entlassen, weil wir werden immer Gewinne fahren, weil wir haben eine DNA und alles gehört zusammen. Wir sind eine große Familie. Nicht aufgrund der Mythologie, sondern weil es wirklich was, da ist eine Haltung hinter. Und das alles zu kombinieren mit der Startup-Welt, die wir vielleicht jetzt auch wieder ein Stück weit beeinflussen können, das finde ich ganz spannend. Und ich glaube, dann haben wir, glaube ich, das Richtige gemacht hier. Ja. Super. Ja. Vielen Dank, dass du mit mir darüber geredet hast. Hast du noch irgendeine Botschaft an jemanden, der zuhört, wo du sagst, Mensch, wenn du das hörst, du kennst Startup-Unternehmer oder du kennst jemanden aus dem Konzern, was muss man noch wissen?
Leute, arbeitet nicht zu viel.
Arbeitet nicht zu viel, ja.
Es gibt auch etwas anderes im Leben als Firmen gründen und Profit machen. Und ja, das ist ein bisschen naiv sozusagen, aber es ist wichtig. Also geht ins Museum, geht ins Kino, nehmt Zeit, um Bücher zu lesen und nicht nur einem Computer zu setzen. Das ist wichtig.
Perfekt. Dankeschön für diese letzten Worte. Und das ist die perfekte Überleitung. Eigentlich wollte ich ein Gespräch, was ich schon aufgenommen habe, vor dir senden. Das kommt jetzt nach dir, weil das war jetzt die perfekte Überleitung. Super. Beim nächsten Mal gibt's Florian Astor, der schließt ja nämlich direkt an. Der hat nämlich 2,5 Jahre gesagt, ich scheiß auf alles und gehe in die Welt und hat einen großen Managerposten gekündigt und ist durch die Welt marschiert. Und das ist auch ganz spannend. Danke für das tolle Gespräch. Und dann,
merci beaucoup.
Ja, das würde ich gerne wiederholen, aber ich kann es nicht aussprechen. Das war das Gespräch mit Mathilde Ramadier. Alle Infos zu ihrer Person findest du in den Shownotes. Dort ist auch nochmal das Buch verlinkt. Und ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, weil genau das ist der Arbeitsphilosophen-Podcast. Wir möchten die Arbeitswelt aus verschiedensten Blickwinkeln betrachten. Wir möchten philosophieren, wir möchten neue Ideen entwickeln. Und deshalb, wenn du spannende Gesprächspartner hast, wenn du selber etwas zu sagen hast, egal ob als echter Gesprächspartner oder du sagst, ey, per WhatsApp, ich habe eine kurze Botschaft, dann schick mir das einfach rüber. Ich freue mich riesig über jede E-Mail, über jede Nachricht, über jede WhatsApp, die reinkommt. Und dann sitzen wir vielleicht irgendwann auch gegenüber. In den nächsten Wochen wird es auf jeden Fall mehrere geben, die sich einfach gemeldet haben, gesagt haben, ich habe eine Geschichte zu erzählen und here we go. Von daher, das ist ein Mitmach-Podcast. Bitte, bitte nutze diese Chance. Ich freue mich darüber. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Genieß hoffentlich den Frühling, die Sonne, egal was. Und wir hören uns spätestens in 2 Wochen wieder. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.